Es ist Herbst, da führt kein Weg dran vorbei. Heute hat er sich ja aber von seiner wirklich allerbesten Seite präsentiert. Passend dazu kümmern wir uns nochmal intensiv um das Thema Garten. Heute Abend 2 Stunden lang in zur Sache. Jetzt ist ja die ideale Zeit, um den Garten winterfest zu machen, letzte Handgriffe zu erledigen, damit im Frühjahr alles wieder richtig toll und prächtig wird. Und wie immer, wenn wir unseren Gartenexperten Thomas Balster in der Sendung zu Gast haben, trudeln schon in den Tagen davor reihenweise E-Mails ein mit verschiedensten Fragen zu allen möglichen Gartenthemen. Herr Balster hat schon einen dicken Stapel vor sich liegen mit E-Mails, aber ein bisschen was geht noch, oder?
Das geht noch. Hallo Frau Asmar, guten Abend.
Die Frage, die Thomas Balster nicht beantworten kann, die muss nämlich erst noch erfunden werden, behaupte ich. Also jedenfalls, was Gartenfragen angeht. Lassen Sie es drauf ankommen. Wenn Sie auch noch was wissen wollen, eine Gartenfrage auf dem Herz haben, dann her damit an studio@wellenord.de oder nutzen Sie unseren Messenger-Dienst über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App. Das landet dann auch direkt hier bei uns. Ich bin Michaela Assmann, freue mich auf 2 Stunden zur Sache rund um den Herbstgarten. Der Garten im Herbst, unser Thema heute Abend in zur Sache. Mein Garten habe ich sträflich vernachlässigt in letzter Zeit, muss ich zugeben. Da muss ich ran. Immerhin, der Rasen ist noch mal frisch gemäht. Da muss man auch erstmal eine trockene Phase erwischen in den letzten Wochen und Tagen. Heute Morgen habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, wann wir eigentlich die Äpfel mal pflücken, bevor sie uns alle runterfallen. Das Bäumchen ist zwar noch recht klein, haben wir von Schwiegermutter bekommen, hat aber viele Äpfel in diesem Jahr. Einen habe ich auch mitgebracht, können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Der sieht nämlich auch nicht so ganz gesund aus. Aber erstmal natürlich die Hörerfrage. Um Äpfel geht es nämlich auch in der Mail von Franz Süling aus Lübeck. Er hat Kummer mit seinen Äpfeln. Die sind stippig und haben Mehltau. Mehltau ist klar, aber stippig weiß ich schon mal nicht. Persönlich, was ist das, Herr Balster?
Ja, meistens ist die Stippigkeit daran zu erkennen, dass wir Flecken, Dellen haben im Fruchtfleisch, dass es sehr fleckig ist. Und dann denkt man immer, Mensch, ja, eine Pilzkrankheit oder sowas in der Art. Aber dagegen kann man sehr gut was machen, weil es im Prinzip nichts anderes ist als so eine Ernährungsstörung, meist verursacht durch Kalziummangel. Und wenn man gerade auf leichten Böden diese Stippigkeit hat, da ist es sehr häufig der Fall, kann man dagegen was tun. Gut kalken ist grundsätzlich immer wichtig.
Auch jetzt noch denn zum Herbst? Oder?
Das kann man auf jeden Fall machen. Und ansonsten gibt es, das machen die Profigärtner auch, die Möglichkeit ab Juli mehrere Spritzungen mit Kalksalpeter während des Fruchtwachstums durchzuführen. Das ist sozusagen ein Dünger und der verhindert dann eben dieses Auftreten der sogenannten Stippigkeit. Das geht sehr gut, aber meistens reicht auch dieses gute Kalken aus und dann kriegt man diese Ernährungsstörung relativ gut in den Griff.
Herr Süling hat noch mehr auf dem Herzen. Er schreibt weiter, sehr geehrter Balster, ich habe auf einer Gartenmesse schöne Ziergräser gesehen. Gibt es schöne Sorten für den Herbst?
Gibt es auf jeden Fall. Bei den Herbstgräsern sind das jetzt zum Beispiel das sogenannte Plattehrengras, was man sehr häufig sieht. Die haben doofe deutsche Namen, aber einfach mal angucken beim Staudengärtner seines Vertrauens. Die haben das im Angebot. Pampasgräser natürlich, die aber so ein bisschen weicheierig sind. Chinaschilfe, Miscanthusgräser, die aber auch sehr hoch werden können, 150 cm zum Beispiel. Pfeifengräser gehören dazu, die etwa so 1 bis 1,20 m hoch werden können. Rutenhirsen, auch die sind sehr schön, die recht klein bleiben mit 40 bis 60 Zentimeter. Und auch die Klassiker, das sind diese Federborstengräser, die wir überall sehen jetzt. Und die sind pflegeleicht, robust, sehen prima aus. Und die gibt es jetzt auch bei den Staudengärtnereien mit Schwerpunktsortimentgräsern zu kaufen.
Ziergräser muss ich selbst nochmal nachfragen. Chinaschilf fiel ja schon das Stichwort. Muss man da eigentlich generell aufpassen mit diesen Wurzelsperren? Ich habe sie nämlich nicht gemacht bei mir und sie wandern jetzt durch den ganzen Garten.
Immer darauf achten, dass man Gräser kauft, die horstbildend sind. Das heißt echt so. Und keine, die irgendwelche langen Rhizome bilden, wie man das von den auch Bambussen oftmals kennt. Die wandern durch den ganzen Garten. Da gerne nachfragen, bevor man pflanzt. Das ist gut,
kann ich auch nur, kann ich auch nur empfehlen.
Auf jeden Fall.
Wir kommen noch mal kurz zu den Äpfeln zurück. Um die geht es auch in der Mail von Heiner Jakobsen aus Hamburg. Er schreibt, moin Herr Balster, meine alten und kranken Apfelbäume musste ich roden. Gern hätte ich einige robuste neue Sorten und auch eine Birne gepflanzt. Haben Sie Sortenvorschläge für mich?
Ich fange mal mit den Äpfeln an. Es gibt viele sogenannte schorffeste Sorten. Die haben alle ziemlich beknackte Namen, wie Gerlinde zum Beispiel. Entschuldigung.
Oh, also
nein, das kann man nicht sagen. Rebella, Santana, Rubinola oder auch so herbstlagerfähige Sorten wie Florina, Topaz, Red Topaz und auch Solaris. Die sind unempfindlich, robust und bekommen nicht eben diese pilzliche Schorferkrankung. Bei der Birnen ist es etwas anders. Da haben wir häufig ja diesen Birnengitterrost als pilzliche Krankheit, aber wenig anfällig. Allgemein ist die Sorte Harrow Sweet und auch sehr wohlschmeckend. Gibt es bei den Baumschulen des Vertrauens zu kaufen. Und das ist das Schöne an Schleswig-Holstein. Wir haben ja viele Baumschulbetriebe, Obstbaumschulen, die sich auf so ein Sortiment dann auch spezialisiert haben.
Okay, also sind viele Namen gefallen. Ich hoffe, da war was dabei. Heute Abend die Gelegenheit für Sie alle, Ihre persönlichen Gartenfragen loszuwerden. Dafür ist unser Gartenexperte Thomas Balster noch bis 20 Uhr hier zu Gast in zur Sache. Sie können uns wirklich auf allen Kanälen erreichen, per Mail an studio@wellenord.de oder anrufen. Die Hotline ist kostenlos 08096 66 66. Oder aber Sie laden sich unsere NDR Schleswig-Holstein-App auf Ihr Smartphone, wenn Sie es nicht eh schon längst gemacht haben. Dann können Sie uns ganz fix per Messenger eine Frage schicken. Unter dem Stichwort Mitmachen finden Sie das alles. Und die ganzen Infos zur Apps, die gibt es online, samt Erklärung, wie Sie das wirklich gut auf Ihr Smartphone laden können, unter ndr.de/sh. Es ist 18 Uhr und 18 Minuten. Ein Schleswig-Holstein-Service aktuell. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A7 Flensburg-Hamburg. Zwischen Hennstedt-Ulzburg und Quickborn laufen Rehe. Ganz besondere Vorsicht bitte. A7 Flensburg-Hamburg. Rehe zwischen Hennstedt-Ulzburg und Quickborn. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Heute widmen wir uns ganz ausführlich dem Thema Garten im Herbst. Ich hatte mir auch schon ein paar Stichworte parat gelegt. So ist es nicht. Aber uns haben so viele Fragen von Hörern erreicht, dass wir erstmal natürlich damit loslegen, damit wir auch möglichst wirklich alle beantworten können. Carina Siebgen aus der Ecke Ahrensböck hat unsere Hotline angerufen.
Ich habe eine Frage zu meinen Quittenbäumen. Die bekommen immer Rost, nehme ich an, ist das. Die Blätter fallen ab, bekommen schwarze Punkte und fallen ab. Nun frage ich Sie, wo ist das Problem? Mir wurde im Gartencenter gesagt, die brauchen mehr Wasser. Gut, das habe ich in diesem Jahr beherzigt. Kann das vielleicht auch ein Düngeproblem sein? Also die neue Quitte, die ich habe, ist eine Cydora Robusta, eine Birnenquitte. Die soll sehr robust sein, aber naja.
Sie scheint nicht so ganz zufrieden zu sein mit der Robustheit.
Nee, ich vermute, dass es sich hierbei um die sogenannte Blattbräune handelt. Auf den Blättern hat man dann diese rotbraunen, später schwarzen Flecken, eine Pilzerkrankung. Und die befallenen Früchte später, die sind dann eben auch so fleckig schwarz. Verursacht eben durch diesen Pilz, der auf den Trieben überwintert und bald auch Wintersporen bildet. Was man dagegen machen kann, wichtig, das Falllaub unterzugraben. Die Neuinfektion erfolgt durch die Sporen auf den Trieben. Und die Wintersporen eben auch auf dem Falllaub. Und die Verbreitung der Sommersporen wird durch regnerische Witterung begünstigt. Okay, also genau das Gegenteil. Ja, okay. Eher zu viel Wasser als zu wenig. Und vorbeugend eben, wie gesagt, das abgefallene Laub untergraben, um die Verbreitung dieser Wintersporen zu verhindern. Und was sehr gut ist, im Prinzip kann man da auch chemisch mit irgendwelchen Mitteln gar nichts großartig machen. Es gibt auch wenig zugelassene wirksame Mittel. Das Auslichten der Baumkrone, das reduziert auf jeden Fall schon mal die Triebsporen und führt dazu, dass die Krone leichter abtrocknet. Also der Schnitt ist ganz wichtig und ansonsten kann man dagegen wenig machen, eben eine pilzliche Krankheit.
Eine ganz andere Frage hat Arndt Johansen aus Bad Schwartau. Er hat uns auch eine Mail geschickt an studio@wellenord.de. Er schreibt, ich habe eine neue Terrasse angelegt. Gerne würde ich eine Weinrebe anpflanzen. Gibt es eine Sorte, die auch bei uns im Norden gut gedeiht? Interessiert mich auch. An unserem Gartenschuppen habe ich auch eine gepflanzt. Die sollte besonders schnell wachsend sein. Da passiert, gar nichts, würde ich nicht sagen, aber wenig.
Ja. Gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Sorten, die hier wohlschmeckend sind, die sogar zum Teil so ein leichtes Aroma nach Erdbeeren bekommen. Ich denke da an die Sorte Berry Sweet Blue. Das ist so eine blaue Sorte, die echt schmeckt, recht pilzresistent ist. Dann gibt es bei den blauen die Musca Bleu und die Ontario und Venus. Und bei den hellen zum Beispiel Arcadia und Aaron oder die rote Sorte Vanessa. oder auch Lakemont. Das ist so eine neue grünliche Sorte. Die sind widerstandsfähig, robust. Die bringen nicht das Aroma so, wie man das kennt aus Rheinhessen. Das sind mehr so die Rüben unter den Reben. Aber für Schleswig-Holstein sind die einfach nicht schlecht. Und gerade Berry Sweet Blue ist eine richtig schöne Sorte, die ich echt empfehlen kann, die geschmacklich auch gut ist.
Mhm. Übrigens fällt mir gerade auf, weil Sie ja hier so mit diesen Namen so rumwirbeln. Ne? Das kann sich ja der Normalsterbliche so schnell vielleicht gar nicht mal merken. An der Stelle mal der Hinweis, Sie können die gesamte Sendung am Ende natürlich auch dann jederzeit bei uns online nachhören. Als Podcast haben wir das auf die Seite gestellt, dann unter ndr-sh. Wir sind mittendrin in der Zur-Sache-Sendung rund ums Thema der Garten im Herbst. Ihre Fragen können Sie uns gern auch über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App schicken. Alle Infos dazu, wie gesagt, unter ndr.de/sh. Oder Sie mailen uns, so wie es Dieter Meier aus Neumünster getan hat, an studio@wellenord.de. Er schreibt: Hallo Herr Balster, ich möchte gerne neue Stauden ins Rhododendron-Beet pflanzen. Außerdem brauche ich schöne Herbststauden. Mhm. Über Pflanztipps freue ich mich sehr und wo bekomme ich gute Pflanzen?
Also ich fange mit dem letzten Teil der Frage nochmal an. Gute Stauden gibt es natürlich bei den Staudengärtnern. Und davon haben wir ganz viele, nicht viele, aber gute gibt es einige in Schleswig-Holstein und in Gartencentern. Da kann man die auf jeden Fall kaufen. Die werden hier produziert, das ist wichtig. Sie sind dann dementsprechend abgehärtet und in guten Qualitäten sind sie verfügbar. Einfach mal gucken, im Internet findet man einige. Stauden für Rhododendron-Pflanzung, da gibt es so einiges, was man nehmen kann, abhängig von der Größe des Beetes und von der Größe der Pflanzen. In Frage kämen zum Beispiel Herbstanemonen, Bergenien, Elfenblumen, Lenzrosen, Heucheras, das sind diese Purpurglöckchen, Funkien und am Randbereich so Frauenmantel. Die kann man auf jeden Fall ins Rhododendron-Beet reinpacken. Und Bezug nimmt auf die Herbststauden, da gibt es ja doch so einiges. Eben haben wir schon über die Gräser gesprochen. Mhm. Aber es gibt natürlich die eben angesprochenen Herbstanemonen, den Eisenhut, Vorsicht, der ist giftig, wenn man Kinder hat und so, also ganz gefährliche Geschichte. Kissenastern, Raublattastern, Winterastern. Die Oktober-Silberkerze gibt es noch, die wunderschön ist.
Der Name ist ja schon ein Traum.
Hört sich traumhaft an. Und natürlich auch Herbst-Alpenpfeilchen, die einfach schick blühen. Viele kennen das zum Beispiel aus großen Schaupflanzungen in botanischen Gärten. Wenn man jetzt im Botanischen Garten in Kiel ist, ein Traum. Und dann gibt es natürlich noch die Gaura, die Prachtkerze, die Wachsglocke. Und mein persönlicher Liebling, geht vielen vielleicht auch so, Sedum. Und da gibt es noch eine Sorte, die heißt Herbstfreude. Blüht so rotbraun, was Schöneres gibt es ja gar nicht mehr.
Mhm. Okay, das waren eine ganze Menge Tipps. Ich denke mal, da ist genug dabei, was jetzt noch gepflanzt werden kann. Wie helfe ich den Igeln zu überwintern? Wie lege ich einen anständigen Komposthaufen an? Warum sehen meine Brombeeren so jämmerlich aus? Und wie werde ich bloß die Fruchtfliegen in den Kirschen los? Fragen über Fragen, auf die unser Gartenexperte Thomas Balster heute Abend Antworten gibt in unserer Zur-Sache-Sendung rund ums Thema Herbstgarten. Ich bin Michaela Aßmann. Einen schönen guten Abend. studio@wellenord.de. Das ist die E-Mail-Adresse für Ihre Fragen rund ums Thema Garten. Und da haben viele von Ihnen auch schon hingemailt. Wir arbeiten jetzt nach und nach Ihre Fragen ab hier in Zur Sache auf NDR1 Wellenord am Sonntagabend. Sie können aber auch gern jetzt noch mailen oder uns Ihre Gartenfrage über den Messenger in der NDR Schleswig-Holstein-App schicken. Thomas Balster ist unser Gartenexperte im Studio. Wir können jetzt, Herr Balster, zwei auf einen Streich spielen, denn es sind zwei E-Mails eingetrudelt, unabhängig voneinander, die, glaube ich, beide dasselbe wissen wollen. Die erste kommt von Lisa Hollemann aus Elmshorn. Sie schreibt: Ich habe im Arboretum in Ellerhoop die Blauregensorte Blue Dream als Baum gesehen. Wo kann ich sowas bekommen? Und ich glaube, das ist wirklich genau dieselbe Frage oder die Frage nach derselben Pflanze von Anne Johansen aus Kiel. Sie schreibt nämlich auch: Sehr geehrter Herr Balster, ich habe im Baumpark Ellerhoop vor einiger Zeit wunderschön blühenden Blauregen in einem Laubengang entdeckt. Diese waren auf einem Baum veredelt. Gibt es sowas für den Garten zu kaufen? Welche Sorte ist das? Mhm.
Ja, das ist die Sorte Blue Dream. Ich kenne das, weil es gleich um die Ecke ist, vom Pflanzenschutzzentrum, wo ich arbeite. Und im Arboretum steht sie, die Sorte Blue Dream.
Wisteria. Scheint ja auch ein Traum zu sein, wie der
ist
Name
so,
sagt.
Genau, und das ist die Selektion einer Baumschule aus dem Kreis Steinburg. Und gibt man die den Begriff an, Blue Dream, dann wird man sicherlich auch sehen, wo man die bekommen kann. Die ist auch bei verschiedenen Gärtnereien im Angebot. natürlich auch beim Produzenten selber, der diese Selektion hervorgebracht hat. Es ist im Prinzip eine Kletterpflanze, die auf einen Stamm, auf einen Hochstamm veredelt wurde und auch für Gärten, für Vorgärten durchaus geeignet ist. Mhm. Sie muss öfter mal zurückgeschnitten werden, das auf jeden Fall, blüht aber prächtig, ist wunderschön. Bitte nur bedenken, Wisterien sind giftig und wenn sie später Samen bilden, wenn man Kinder im Garten hat, Haustiere, vorsichtig sein. Ansonsten ist es eine wunderschöne Pflanze und die sieht man eben zur Blütezeit im, ja, im rechtzeitigen Jahresverlauf im Arboretum blühen. Blutriem, mhm. Ein Traum.
Muss so sein, ja. Leider ist es ja oft so, dass die giftigen Pflanzen die hübschesten sind. Mhm. So, wir haben noch mehrere Mails zum Thema Kletterpflanzen bekommen. Ich fange mal an mit der von Franz Kleinwort aus Kummerfeld. Er schreibt, ich würde gerne meinen Carport mit robusten Waldreben und anderen Kletterpflanzen begrünen. Haben Sie einen Tipp für mich?
Mhm. Kletterpflanzen gibt es eine ganze Menge.
Ach so, ich muss noch dazu sagen, bevor Sie loslegen, weil es möglichst keine Klematis scheint, also die scheint er nicht zu wollen. Auf jeden Fall schreibt er, einige welke Klematis musste ich entsorgen.
Ah, okay, das sind oftmals aber auch großblumige, empfindliche Sorten. Es gibt unempfindliche Klematis, wie zum Beispiel die italienischen Waldreben.
Okay.
Die blühen am Jungholz, wenn einmal im Jahr zurückgeschnitten, fertig. Käme in Frage. Ansonsten bei den immergrünen Varianten, wenn man da vielleicht mal Lust hat, es gibt ein immergrünes Geißblatt, Lunicera henryi heißt das, wie der Vorname Henry, und es gibt noch eine Art davon, die heißt Delavayi, Similis Delavayi, das sind also immergrüne, sogar duftende Pflanzen, die dafür gut geeignet sind und vielleicht auch die Kriechspindel, die nicht nur kriecht, Euonymus botanischer, sondern auch als Kletterpflanze zu verwenden ist. Das wären Möglichkeiten, die man nehmen könnte für diesen Bereich.
Wie lange braucht man eigentlich, bis man diese ganzen Namen lateinisch so drauf hat?
Achso, das gehört zur Gärtnerausbildung dazu, dauert aber ein bisschen, aber es gibt ja auch ganz viele deutsche Namen. Und,
also Kriechspindel kann ich mir merken, aber ja. Diese ganze Henry, ja. Habe ich mir auch gemerkt.
Ja.
Weil Sie im Grunde haben Sie es, glaube ich, schon mitbeantwortet. Eben Vinzenz Wollet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus Tornesch, hat gemailt und schreibt auch, er sucht eine immergrüne Kletterpflanzalternative für Efeu.
Ja, Efeu wuchert ja auch unglaublich stark und diese immergrüne Variante, das wäre dann immer das immergrüne Geißblatt. Jetzt erzähle ich es in Deutsch, das ist einfacher. Und eben Henry hört sich ja auch gut an, kann man sich merken, und diese andere Variante auch hier gut zu verwenden. Der Lavayi, die hat so weiß-gelbliche Blüten, sieht wunderschön aus, duftet noch, lockt viele Insekten an und ist einfach ganz traumhaft schön. Man braucht allerdings ein Ranggerüst dafür, das ist wichtig.
Klar,
nicht
sonst kommen sie nicht hoch. Ja. Frauke Vogt aus Pinneberg hat auch gemailt. Machen wir noch eben schnell, weil das auch thematisch dazu passt. Ich habe vor einiger Zeit in hiesigen Baumschulen staudenartig wachsende Klematis entdeckt. Gibt es darunter auch spätblühende, unempfindliche Sorten?
Also grundsätzlich sind Staudenklematis recht unempfindlich. Sie sind auch Neuholzblüher in der Regel und spätblühende Sorten, da muss ich jetzt selber mal nachdenken. Das ist zum Beispiel die Tubulosa Cassandra, eine blaue, duftende Staudenklematis, die von Juli bis September meistens blüht, auch manchmal bis Anfang Oktober. Wuchshöhe 1 Meter bis 1,30 Meter, so ungefähr. Juinana praecox, hellblau, duftend, 1,50 Meter hochwerdend. Und es gibt eine, die heißt Diversifolia Sweetheart. Die kann man sich gut merken.
Wollte ich gerade sagen, geht auch.
Die blüht rosa in der Regel von Juni bis September, wenn man Glück hat. Oder Oktober blüht sie auch jetzt noch. Und sie erreicht eine Wuchshöhe von 1 Meter bis etwa 1,80 Meter. Staudenklematis brauchen keine Rankunterstützung. Die wachsen einfach so im Beet. Sind ein Geheimtipp. Und die gibt es bei Spezialgärtnereien zu kaufen. Und auch bei Staudengärtnern.
Okay. Ja, also ich empfehle Sweetheart einfach schon wegen des Namens.
Wirklich, echt schick.
Okay, ich hoffe, wir konnten damit helfen. Gleich geht's weiter mit Ihren Fragen. Die können Sie auch bei unserer kostenlosen Hotline loswerden unter 08000 96 66 66. Und diese Hotline hat übrigens auch Frau Peters gewählt. Sie hat eine Frage zu ihrem Zitronenbäumchen und auch dazu, wie sie den Oleander überwintern kann. Damit machen wir gleich weiter. Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Heute dreht sich alles ums Thema Herbstgarten. Unser Experte im Studio ist Thomas Balster und wir fangen gleich mal mit dieser Frage hier an.
Ja, Peters in der Münster. Es geht um mein Zitronenbaumstämmchen. A, darf ich die Zitronen verzehren? B, wie und überwinter ich mein Zitronenstämmchen? Zweitens, mein Oleander, muss ich den zurückschneiden? Und wo lagere ich ihn? Ich habe einen Kellerraum mit Fenster. Darf ich von Ihnen eine Antwort haben? Vielen Dank. Tschüss.
Aber klar.
Darf ich gern, ja.
Ich fange mal mit Zitruspflanzen an. Die wollen ja im Frühjahr und Sommer hell bis sonnig stehen, warm und luftig. Im Winterhalbjahr ist es wichtig, dass sie sehr hell und kühl überwintert werden, bei Temperaturen von 4 bis 8 Grad Celsius. Dann auch sparsamer gießen. Meistens werden die totgegossen. Das mögen die überhaupt nicht.
Okay.
Und bitte auch nicht düngen. Im Frühjahr zurückschneiden und umtopfen, wenn der Wurzelballen völlig durch Wurzel ist. Ansonsten so nur oberflächlich Erde austauschen. Wichtig ist, wenn man Erde austauscht, dass man mit Lehm vermischte Einheitserde im Verhältnis 2:1 verwendet. Das mögen Zitruspflanzen eigentlich besonders gerne. Oleander blüht nicht mehr, wenn er zu stark zurückgeschnitten wird. Das heißt, man sollte dickere Triebe von unten einfach mal rausschneiden, aber nur jeden zweiten, dritten, sodass man immer noch eine Blüte im nächsten Jahr hat. Möglichst auch so überwintern, dass es hell ist. Und
also
auch
Kellerfenster
hier
reicht?
Gießen,
hier, ja?
Durchaus. Die verdienen eigentlich nicht so einen optimalen Standort, weil sie einfach sehr robust sind. Doch verdienen schon, aber man kann auch sie einfach ein bisschen, ja, nicht so
vertragen,
pflegeintensiv, genau, betreuen. Und dann treiben sie im nächsten Jahr auch wieder durch. Ansonsten gilt das so sinngemäß, was ich zu den Zitrusgewächsen gesagt habe, auch für den Oleander. Bitte auch daran denken, dass man vielleicht beim Oleander Handschuhe trägt, weil die Pflanzen auch giftig sind. Viele reagieren empfindlich drauf, oder einige zumindest. Und ansonsten kann man da gar nicht viel falsch machen.
Okay, und die Frage war ja noch, ob man die, habe ich richtig verstanden, glaube ich, bei Frau Peters, ob man die Früchte
ganz vergessen.
Essen, ja?
Selbstverständlich kann man das. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht großartig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde. Und von daher sind gerade selbst geerntete Zitronen besonders aromatisch. Einfach ausprobieren, und wenn sie zu sauer sein sollten, kann man sie immer noch verschenken.
Wie mit eigenen Tomaten. Die
genau.
Schmecken alleine schon, weil man weiß, wo sie gewachsen sind, irgendwie besser als die aus dem
Absolut,
Supermarkt.
Absolut, genau.
Dann haben wir eine Mail von Antje Preise aus Lübeck-Travemünde bekommen. Sie schreibt: Hallo Herr Balster, ich habe viele Dahlien. Wie vermehre ich die am besten?
Dahlien kennt man ja, die werden, wenn der erste Frost übers Land gegangen ist, dann werden die Stiele, die oberirdischen Teile ja matschig. Dann sollte man sie spätestens aufgraben, und man vermehrt sie ja durch diese Tochterknollen, die entstehen. Da hat man dann 4, 5. Die werden dann im Winterhalbjahr, Ende Januar bis Mitte Februar, in eine Schale mit Anzuchterde reingelegt und auf der Fensterbank sozusagen dann zu neuem Leben erweckt. Und wenn, das ist eigentlich ganz interessant, wenn die Dahlien dann junge Triebe gebildet haben, so nach wenigen Wochen, die etwa so 3 Zentimeter lang sind, dann kann man sie abknipsen. Und durch die so gewonnenen Stecklinge auch nochmal zusätzlich vermehren. Und so kriegt man aus einer Knolle bis zu 5, manchmal 10 Pflanzen heran. Und die kann man dann auch in Anzuchterde reinstecken, zum Bewurzeln bringen. Und dann kann man so einmal durch die Knollen und durch die Stecklinge neue Pflanzen heranziehen.
Okay, aber ein bisschen Muße braucht man, und ein bisschen Arbeit steckt da drin.
Richtig, und nicht zu früh ausbuddeln das Ganze. Wir haben ja noch keinen Frost gehabt, die blühen noch fantastisch. Da hat man noch ein bisschen Zeit.
Ja, wir wollen auch noch gar nicht an Frost denken.
Genau.
Also ich zumindest nicht so. Wir haben noch bis 20 Uhr Zeit für Ihre Fragen zum Thema Garten im Herbst. Mailen Sie uns gerne auch noch an studio@wellenord.de. Sonntagabend, zur Sache Zeit. Unser Thema heute, der Garten im Herbst. Wir haben schon jede Menge Fragen beantwortet in der ersten Stunde, und trotzdem ist der E-Mail-Stapel noch anständig groß, wenn ich mir das so angucke. Unser Experte im Studio ist Thomas Balster von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Abteilung Pflanzenschutz. Ich bin Michaela Astmann, freue mich auch auf Ihre spannenden Gartenfragen per Mail an studio@wellenord.de. Es geht auch über die NDR Schleswig-Holstein App und da dann über den Messenger, oder Sie klingeln durch, kostet nichts, 08096 66 66. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend, und da geht es heute ums Thema Garten im Herbst. Im Studio ist Thomas Balster. Ich möchte fast sagen, nach der ersten Stunde habe ich den Eindruck, der Mann mit dem unerschöpflichen Gartenwissen und den lateinischen Namen, mit denen er nur so rumwirbelt. Herr Balster, wir haben eben schon kurz über Frost gesprochen. Nicht, dass wir ihn herbeireden wollen, aber es wird früher oder später kommen. Und um die Frage geht es indirekt auch in der Mail von Timo Werner aus Uetersen, die er uns geschickt hat an studio@wellenord.de. Er fragt nämlich, bis wann kann denn mein Gemüse draußen bleiben?
Ja, gute Frage. Man müsste wissen, welches Gemüse er meint. Man kann sagen, dass Endivien-Kopfpflücksalate nur leichte Fröste vertragen. Chinakohl bis minus 3 Grad etwa, Zuckerhutsalat bis minus 5 Grad.
Zuckerhutsalat sagt mir gar nichts.
Der ist auch ganz lecker, so eine Freilandsorte, die eigentlich richtig lecker ist und die auch häufig in Gärten angebaut wird. Und dagegen kann man aber was tun. Bei leichten Frösten Fließabdeckungen verwenden, da hat man länger was davon. Lagergemüse bleibt ganz lange draußen. Rote Beete ist am empfindlichsten, verträgt wenig Frost. Robust sind eigentlich Möhren und Sellerie. Frostverträglich sind Pastinaken, also Hammelmöhren, die auch viele im Garten haben. Mhm. Schwarzwurzeln können den ganzen Winter im Boden bleiben. Porree, also Lauch, Rosenkohl, vertragen Frost bis minus 10 Grad. Und wenn man das mit Vlies abdeckt, bleibt das Laub auch bei Kahlfrost und Wind unbeschädigt. Mhm. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und ja, dann sind wir schon fast beim Grünkohl. Und da wissen wir ja, der braucht den Frost. Ja. Und da beginnt die Ernte ja Ende Oktober und kann bis zum März dauern. Und da ist das Durchpflücken sinnvoll. Also das zum Thema Gemüse. Mehr fällt mir jetzt aber auch nicht
ein. Das war ja auch schon eine ganze Menge. Und wenn man so an den letzten Winter zurückdenkt, so richtig, ich weiß gar nicht, hatten wir da überhaupt mal 10 Grad minus? Kann ich mich gar nicht...
Nee, so heftig war es nicht. Wir hatten nachher im April nochmal Fröste, aber... Ja, da hat es dann sowieso die letzten nur dahin gerafft. Mhm. Aber die Baumschulen und Gemüsegärtner wollen auch verkaufen.
Oh, wer weiß, wie das mal für den Grünkohl weitergeht, wenn es hier immer wärmer wird bei uns. So, wir kommen vom Gemüse zum Obst, würde ich fast sagen. Arndt Schwieringer aus Altenholz hat uns gemailt. Moin, Herr Balster, ich habe neulich etwas über eine Indianerbanane gelesen. Gibt sie auch hier zu kaufen? Kann ich sie im Garten anpflanzen? Noch nie gehört.
Ja, Indianerbananen, Pau-Pau werden die auch bezeichnet, die kommen ursprünglich, in vielen Gartenzeitschriften gab es da mal irgendwie ganz viele Berichte vor einiger Zeit, die kommen ursprünglich aus Nordamerika, waren den Indianern dort schon sehr lange als Nahrungsmittel bekannt. Es ist ein strauchartiges Gehölz, was bei uns so eine Höhe erreicht von 2 bis 4 Metern ungefähr. Und diese Früchte davon, die schmecken wie so eine Mischung aus Banane, aus Papaya und... irgendwas Exotischen.
Mhm. Klingt ja spannend schon mal.
Und das ist spannend. Die trägt aber frühestens so ab dem 3., 4. Standjahr. Der Standort sollte sonnig sein, nach Möglichkeit maximal halbschattig. Und die Früchte sind schon recht exotisch. Sollte ein bisschen frostgeschützt stehen. Das Pflänzchen Asimia triloba heißt es botanisch. Und man sollte darauf achten, wenn man es anpflanzt. Es gibt teilselbstfruchtende Sorten wie die Sorte Sunflower. Mhm. Und die kann man dann auch durchaus bei uns im Garten an geeigneter Stelle kultivieren.
Und Evatja, kann man die auch hier kaufen? Also ist das muss ich das exotisch übers Internet von sonst wo bestellen oder stolper ich hier irgendwo mal drüber?
Wenn man Glück hat, findet man sie. Aber da muss man schon genau hingucken. Es gibt so Großhändler auch im Kieler Raum, wo ich sie schon mal entdeckt habe. Aber das ist wirklich was Ausgefallenes, sehr Exotisches. Und da muss man schon mal genau hingucken.
Und auch eine Sache mit Geduld, wenn man denn so lange warten muss, bis die ersten Früchte kommen. Genau. Wie groß sind die? Wie eine normale Banane? Oder
wie eine etwas große, deformiert aussehende Pflaume. sehen ein bisschen komisch aus, schmecken aber auch seltsam. Dann passt die Fruchtgröße zum Aussehen und zum Geschmack. Aber wie gesagt, ein bisschen Geduld muss man mitbringen.
Okay, gleich kümmern wir uns um Ihre Fragen, die Sie uns gemailt haben, hinsichtlich Schädlingen. Denn da gibt es ja auch jede Menge zu klären hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Wie versprochen, jetzt einen Ausflug hier in Zur Sache zum Thema Herbstgarten zu den weniger schönen Seiten des Gartens, sage ich jetzt mal, nämlich zu allen möglichen Sorten und Arten von Schädlingen. Fangen wir an mit der Mail von Ernst Maletzke aus Hamburg. Er schreibt, meine Brombeeren sehen in diesem Jahr furchtbar aus. Sie sind rot, schwarz, reifen nicht richtig, schmecken furchtbar. Und die Blätter sind aufgehellt. Was ist das nur? Haben Sie eine Idee, Herr Balster?
Meistens sind das die sogenannten Brombeergallmilben. Und die verursachen dieses beschriebene Symptom, dass sie eben nicht schwarz ausfärben, sondern rote Noppen haben oder rote Flecken. Und verursacht wird das eben durch winzig kleine Tierchen, die schon recht früh im Jahresverlauf aktiv wären. Die Frage ist immer, was macht man dagegen? Nach Möglichkeit früh reifende Sorten verwenden, da hat man das Problem in der Regel nicht. Mhm. Den Rückschnitt der Ranken vornehmen, das heißt die abgetragenen Ruten jetzt stark zurückschneiden und die jungen Triebe fürs nächste Jahr, die dann die Frucht bringen, anbinden. Man kann, wenn der Austrieb erfolgt ist, bis zur oder kurz vor der Vollblüte umweltverträglich Rapsölpräparate spritzen. Die haben eine Zulassung, auch für den Haus- und Kleingartenbereich. Wichtig ist immer, wenn man solche Mittel kauft, auf der Packung muss immer draufstehen, Anwendung durch nicht berufliche Anwender zulässig. Okay. Und diese Rapsölpräparate kann man, wenn man sie rechtzeitig einsetzt, gut gegen die Gallmilben einsetzen. Und dann hat man dieses Problem im nächsten Jahr nicht mehr.
Na, dann hoffen wir, dass der Tipp geholfen hat, Herr Maletzke. Eva Maria Müller aus Stockelsdorf schreibt, ich habe Probleme mit Fruchtfliegen in Kirschen. Was kann ich tun?
Das sind ja die bekannten Fleischeinlagen, diese Maden in der Frucht.
Lecker,
das
ja.
Gute ist als Brillenträger, man nimmt sie eher spät, weil dann passiert nicht so viel. Nach Möglichkeit frühe Sorten auch da verwenden, da hat man das Problem nicht so häufig. Kleine Bäume kann man einnetzen mit engmaschigen Fließstoffen oder Netzen. Man kann sogenannte Leimfallen aufhängen. Wenn die Farbe beginnt umzuschwenken, also von gelb auf rot, dann werden diese Fallen aufgehangen. Und wichtig ist jetzt im Herbst, dass man Folien auslegt und den Boden unter den Kirschbäumen bearbeitet, weil dann die überwinternden Stadien dieser Tierchen gestört werden. Und wenn man die bekämpft, tut man viel gegen die Ausbreitung im nächsten Jahr. Toll ist das bei Haus- und Kleingärtnern, die vielleicht auch Hühner haben. Die picken ganz gerne im Untergrund ein bisschen rum. Oder die Vögel tun das auch. Und so kriegt man die Kirschfruchtfliege in den Griff. Ansonsten sollte man da nichts anderes einsetzen.
Jetzt schreibt Frau Müller noch oder fragt vielmehr ganz allgemein, wer hilft mir eigentlich bei Pflanzenschutzproblemen im Garten? An wen wende ich mich?
Also, wenn Sie eine unabhängige Beratung braucht, auf jeden Fall einen Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer wenden. Und dort gibt es auch eben Beraterkollegen, die ausschließlich für die Haus- und Kleingartenberatung zuständig sind. Und die helfen einem dann weiter. Das ist auf jeden Fall optimal, denn meistens wünscht man sich einen Schaderreger und stellt fest, das ist er nicht gewesen. Mhm. Und darum sollte man da konkret auch nachfragen. Die Kollegen helfen garantiert weiter.
Mhm. Werner Kuhnt aus Rheinfeld hat eine Frage zu seinem Rasen. Er schreibt, der Rasen wird von Krähen durchgehackt, wie von Wildschweinen, schreibt er. Mhm. Außerdem sind weiße Engerlinge im Rasen. Wie bekommt man die Larven und oder eben die Krähen damit dann auch weg?
Verantwortlich dafür sind meistens die Engerlinge verschiedener Käferarten. Welche das genau sind, muss man auch rausfinden lassen. Eben haben wir darüber gesprochen, wer sich damit auskennt, also untersuchen lassen. Und oftmals hat man dann diesen Wurzelfraß durch diese weißlichen, gebogenen Larven. Die haben oftmals so einen braunen Kopf. Und der Schaden wird durch Krähen, meistens auch durch Schwarzwild, Dachse auf der Futtersuche verstärkt. Also gut, wenn es nur Krähen sind. Man kann diese Tiere, wenn es denn Engerlinge von zum Beispiel Mai-Juni-Gartenlaubkäfern sind, biologisch wirksam mit sogenannten Nematodenpräparaten, mit Fadenwürmern bekämpfen. Nur bevor man das macht und sich drum kümmert, wo man die bekommt und so erstmal bestimmen lassen, welche das sind. Und diese Nematodenpräparate werden auf einem Wasserfilm gleitend. Man hat diese Tierchen sozusagen in Wasser aufgelöst und ausgegossen, eingesetzt. Die setzen in dem Wirt ein Bakterium frei und das führt zum Absterben der Engerlinge.
Ja, das klingt ja ganz abenteuerlich, wollte ich ja sagen.
Es wirkt, ohne dass man irgendwelche Insektizide einsetzt. Müsste. Und das ist wirklich das Gute. Aber vorher bestimmen lassen, erst dann kann man richtig gut dagegen vorgehen.
Wir müssen mal einmal ganz kurz einen aktuellen Verkehrshinweis machen um 19.20 Uhr. Achtung bitte in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg. Zwischen Hennstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen werden Steine auf die Fahrbahn geworfen. Ganz besondere Vorsicht bitte. In beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg. Zwischen Hennstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen werden Steine auf die Fahrbahn geworfen. So, und nochmal zurück, weiter. Wir sind immer noch bei Schädlingen. Letzte Frage dazu. Die hat uns über die NDR Schleswig-Holstein-App über den Messenger erreicht. Immer wieder hat der Phlox grauen Belag auf der Blattoberseite, was tun.
Meistens sind das auch pilzliche Krankheiten. Und bevor man irgendwas spritzt, auch wenn es eine Zulassung im Haus- und Kleingartenbereich hat, was anderes dürfte man eh nicht einsetzen, erstmal bestimmen lassen, welches Symptom dafür verantwortlich ist, welcher Erreger. Und das sollte man von den Profis vom Pflanzenschutzdienst auch hier durchführen lassen.
Okay, also nicht einfach auf Teufel komm raus.
Bringt nichts. Und wir schlucken ja auch keine Antibiotika, wenn es uns einigermaßen gut geht.
Absolut nicht. Gut, das war ja schon fast das Wort zum Sonntag. Wir reden gleich weiter hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. 08096 66 66, das ist unsere kostenlose Hotline hier auf NDR1 Welle Nord. Heute Abend für Ihre Gartenfragen an unseren Experten Thomas Balster.
Guten Tag, hier spricht Gisela Mark aus Seretz, Siedlergemeinschaft. Herr Balster kennt mich auch. Und zwar habe ich eine Frage, ich habe eine riesen Papageienblumenpflanze und die wird immer größer und breitet sich im Garten aus, wie ich die bekämpfen kann.
Ja, leider gibt es da gar nichts außer der mechanischen Unkrautbekämpfung, hätte ich bald gesagt. Unkraut in Anführungsstrichen. Konsequent entfernen von Hand ist angesagt, was anderes ist da leider nicht möglich.
Oha, naja gut, aber dann ist das ja auch mal eine ganz klare Ansage.
Genau.
Und vielleicht können wir noch ganz schnell mal das Thema ansprechen. Wir hatten eingangs mal irgendwann erwähnt, wie wir den Igeln helfen können zu überwintern. Normalerweise sind jetzt alle dabei, Wildlaub zu haken, aber alles wegzuhaken ist auch nicht die Lösung.
Genau so ist es. Also das gilt ja nicht nur für den Igel, das gilt auch für Spitzmäuse, für Kröten, Marienkäfer. Und die suchen ja bald ein passendes Winterquartier. Und den Tieren reicht ein bisschen Wildnis. Verwelkte Stauden, liegen gelassenes Laub, Stein- und Reisighaufen und lebensfeindliche, leergeräumte Gärten sind da einfach nicht angesagt. Und am schlimmsten sind natürlich die Laubbläser, die sonntags um 9 Uhr angeschmissen werden.
Die sind in jeder Hinsicht schlimm.
Ja. So ist es. Also von daher einfach auch ein bisschen was liegen lassen. Das reicht meistens schon aus.
Na also, ich hoffe, genau. Das nehmen Sie viele zu Herzen. Unser Experte heute Abend im Studio in zur Sache rund ums Thema Garten ist Thomas Balster. Ich bin Michaela Assmann und wir kümmern uns noch bis 8 um Ihre Fragen zum Thema Garten im Herbst. Einen schönen Sonntagabend. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Wir kommen in unserem Herbstgartenschwerpunkt nochmal zum Thema Rasen bzw. Moos. Experte im Studio ist weiter Thomas Balster und er hat uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App eine Frage erreicht. Moin, Herr Balster, kann man jetzt noch Kalk streuen auf dem Rasen gegen Moos?
Ja, allerdings muss man dazu sagen, Kalken ist grundsätzlich immer wichtig, auch die sogenannte Erhaltungskalkung. Nur erstmal ist es wichtig festzustellen, wie ist der Säuregrad des Bodens, der pH-Wert. Bei den landwirtschaftlichen Untersuchungsdiensten kann man das rausfinden, weil viele Moose wachsen zum Beispiel nicht nur auf sauren Böden, sondern auch auf anderen Untergründen. Wichtig ist beim Rasen die ausgehärtete Geschichte der Rasengräser. Da sollte man also kaliumbetont nochmal düngen mit speziellen Herbstrasendüngern oder auch mit Patentkali. Anderer Name ist Kali Magnesia. Dann kommen die Halme, die Gräser besser über die Runden. Übrigens sollte man das nicht nur machen bei Rasenflächen, sondern auch bei immergrünen Gehölzen, bei Rosen natürlich auch, weil die dann einfach besser über die Runden kommen. Auch sowas sollte man nicht vergessen zu tun.
Und muss ich das möglichst vor dem Regenguss machen?
Ja, dass es gut eingewässert wird. Bis Mitte Oktober kann man das noch sehr gut machen. Und wenn man Kalk nach Möglichkeit auch ruhig einen Dolomitkalk verwenden, mit einem hohen Magnesiumanteil, Zentralorgan des Chlorophylls. Und wenn wir den nehmen, ist das auch eine gute Sache.
Muss ich mir eigentlich jetzt noch die Mühe machen, ist ehrlich gesagt eine persönliche Frage, den ganzen Löwenzahn aus dem Rasen rauszuholen? Oder ist der dann nächstes Jahr platt? Kann ich dann wieder von vorne anfangen?
Ja, also am besten alles lassen. Der ist ja ganz dankbar, kommt jedes Jahr wieder auszauernd. Vielleicht einfach mal ein paar Kaninchen zulegen, die mögen ja gerne Löwenzahn.
Ganz toller Tipp. Aber die Kinder würden sich freuen.
Ja.
Jetzt muss ich mich hier erstmal sortieren. Wir hatten noch eine Rasenfrage. Wo ist die denn abgebildet? Ach nee, nicht eine Rasenfrage, sondern eine Moosfrage. Moos war das Stichwort. Und zwar von Jutta Wieberneid aus Oelixdorf. Meine Frage, ist es sinnvoll, ein Staudenbeet, auf dem sich jetzt viel Moos befindet, zum Winter mit Kalk zu versorgen?
Eben beim Rasen war es ähnlich. Kalken heißt nicht gleich, dass das Moos verschwindet. Auch hier vielleicht erstmal feststellen, wie ist der pH-Wert des Bodens. Und ansonsten sollte man vielleicht in das Beet auch noch ein paar zusätzliche Stauden reinpflanzen, die das Ganze überwachsen. Moos mechanisch entfernen geht ja auch. Und dann könnte man vielleicht noch Elfenblumen da reinsetzen. Schneemabel, Beinwell oder auch Schaumblüte. Die kommen mit diesen Untergründen gut klar, verdecken das Ganze. Und dann hat man gar kein großartiges Moosproblem mehr, wenn die Pflanzen das überwachsen.
Wir reden gleich noch über Hortensien kurz, aber erstmal aus aktuellem Anlass um 19.37 Uhr ein Schleswig-Holstein-Service aktuell. Achtung bitte in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt sind Personen auf der Fahrbahn. Vorsicht bitte A7 Hamburg-Flensburg, Personen auf der Fahrbahn zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt. Und weiter geht's mit der E-Mail von Hannelore Schrock aus Heikendorf. Sie schreibt, Herr Balzer, ich möchte Hortensien verpflanzen. Sie sind sehr alt, aber im Umfang nicht sehr groß. Müssen sie zurückgeschnitten werden? Brauchen sie besondere Erde und welchen Dünger? Und ich persönlich bin, Frau Schrock, sowas von dankbar für diese Frage, weil ich habe nämlich auch Kummer mit meinen Hortensien.
Okay.
Die waren auch alt und ich habe sie geschenkt bekommen, habe sie eingepflanzt. Sie sehen total toll aus, grün und alles, aber sie blühen nicht. Also das Stichwort wahrscheinlich wahrscheinlich besondere Erde und Dünger, ne? Und damit sind wir wieder bei Froschrock.
Richtig, also halbschattiger Standort ist optimal. Der pH-Wert des Bodens sollte ähnlich sein wie bei Morbidpflanzen, bei Rhododendron. Jetzt sind wir schon beim Thema Dünger. Immer einen Rhododendron-Dünger verwenden. Man kann auch schwefelsaures Ammoniak, Kalkammonsalpeter im Frühling verwenden. Natürlich nicht jetzt. Das Roden von Hortensien, auch von alten Pflanzen, ist nicht besonders schwierig. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Gute Pflanzerde verwenden, am neuen Standort dementsprechend tief genug, die Pflanzgrube ausheben, neu einpflanzen und wenn die Pflanze sehr vergreist ist, gerne auch zurückschneiden. Nachteil, sie blüht ein Jahr nicht.
Wollte ich sagen, die blüht doch am alten
Richtig,
Holz.
Richtig, so ist es. Und von daher nur die neueren Sorten tun das eben nicht. Dann verzichtet man zwar ein Jahr auf die Blüte, aber dann ist sie wieder voll da. Übrigens kann, wenn Hortensien nicht blühen wollen, auch der Frost eine Rolle spielen, wenn die Knospen erfroren sind. Aber ich denke, in diesem Fall einfach blühunwilliges altes Holz rausschneiden, vielleicht jeden zweiten Trieb von unten neu einpflanzen und fertig. Und wenn der Standort dann sonnig, nicht zu sonnig ist, sondern halbschattig und gut gedüngt wird, dann müsste sie nächstes Jahr auch wieder schön blühen.
Okay, also Frau Schrock, spricht nichts dagegen, nur alle Hinweise beachten.
Richtig.
Okay, Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Zur Sache am Sonntagabend auf NDR1 Welle Nord. Und was soll ich sagen, der Fragenstapel zum Thema Herbstgarten, der wird tatsächlich etwas kleiner. Ich kann Thomas Balzer langsam schon wieder sehen unter diesem Wust auf dem Tisch hier. Toll, dass Sie so vielfältige Fragen haben. Thomas Balzer ist ganz glücklich, kann sich richtig austoben. Das ist voll sein Ding hier. Und deswegen auch gleich die nächste Frage von Inge Vogt aus Norderstedt. Ich möchte gern neue Edelrosen, schreibt sie, und dazu passende Stauden im Herbst. Pflanzen. Haben Sie Ideen, wenn möglich, mit Duft?
Boah, das sind ja viele Wünsche. Also wichtig ist erstmal, dass der Boden optimal ist. Sandige, wasserdurchlässige Lehmböden wären klasse, humusreich, sonnige Lagen, gute Durchlüftung, da hat man weniger Pilzkrankheiten. Und bei den duftenden Edelrosen würde ich sagen, Sebastian Kneipp, wie das Original, unverwüstlich, hätte ich bald gesagt, etwa 1,20 Meter hoch werden, cremeweiß, schöne Sorte. Chippendale ist klasse. Dunkelorange wird so einen Meter hoch oder richtig klasse ist auch schon fast, erotisch kann man nicht sagen, Aphrodite kann man sich gut merken, 60 Zentimeter hoch, Lachsrosa oder Inspiration, Lachsrosa 80 Zentimeter hoch werden. Die würden mir so einfallen, die sind klasse, pflegeleicht, robust und die kommen auch das meiste davon von schleswig-holsteinischen Züchtern, die man sich also auch dementsprechend Katalogen mal angucken kann oder auch im Freiland. Oder im Rosarium in Uetersen, da sind die zum Beispiel auch aufgepflanzt, wenn man wissen möchte, wie blüht die wirklich.
Das ist ja gar nicht schlecht, wenn man schon mal sieht, wie die hinterher aussieht.
Ist schöner oder in den Schaugärten der Rosenzüchter oder Produzenten. Und zu den Rosenbegleitern, was eigentlich immer ganz gut passt, gelbe Schafgarbe. Rosafarbige Bergenien, Akeleien, immer wieder ein Traum. Hemerocallis, also Taglilien, Geranium Storchschnabel und Zierlauch. Das ist echt so der Burner im Rosenbeet. Zierlauch jetzt in den Boden rein gepflanzt. Das sieht immer schick aus. Das erobert so eine andere Dimension und macht sich ganz, ganz toll. Moskitogras geht noch, Glockenblumen, Salbei.
Kein Lavendel?
Zittergras. Lavendel geht natürlich auch mal. Lampenputzergras, Goldehrengras. Das sind so die passenden Rosenbegleiter, die diesen dievenhaften Charme besonders in den Vordergrund heben.
So, Frau Vogt, dann mal los. Ja. Tipps gab's genug. Traute Karl aus Preetz hat gemailt. Meine Tochter hat eine Birnenquitte, die baulichen Veränderungen weichen muss. Ich würde sie gerne in meinen Garten umsiedeln. Ist das überhaupt möglich und wann ist die beste Zeit dafür?
Ja, nach dem Blattfall kann man mit der Umsiedlung durchaus beginnen. Dann muss das Gehölz, ich weiß jetzt nicht, wie alt es ist, zu groß wird sie vermutlich nicht sein, dann sollte sie ganz doll zurückgeschnitten werden. Das heißt also mindestens 2/3 der Gesamttrieblänge sollten zurückgeschnitten werden unter Berücksichtigung der normalen Wuchsform. Die Pflanze dann roden mit einem möglichst großen Ballen und verpflanzen, auf den zukünftigen Standort bringen, ein ausreichend großes Pflanzloch ausheben, Baumpfahl daneben, gut einwässern, das ist ganz wichtig. Und dann hat man meistens durchaus Erfolg, dass die Quitte wieder am neuen Standort anwächst, wenn sie nicht zu alt gewesen ist.
Okay. Also ruhig mutig sein beim Zurückschneiden.
Richtig, und wenn nicht, es gibt so viele neue Sorten und die Baumschulen freuen sich, wenn sie auch da mal wieder verkaufen.
Ja, aber da hängt ja auch immer so ein bisschen natürlich. Herz und manchmal eine ganze Geschichte dran. Ja. Man versucht es ja irgendwie, sie dann doch
auf
zu retten.
Auf jeden Fall. Übrigens, wenn man Zeit hätte, könnte man vorher auch noch umstechen mit dem Spaten relativ tief, aber nicht zu dicht am Stamm einstechen, dass sich neue Wurzeln bilden. Das dürfte jetzt allerdings zu spät sein. Wenn man zu spät damit beginnt, macht es keinen Sinn mehr. Und so kann man die Pflanze, wenn man 2-3 Jahre Zeit hätte, langsam darauf vorbereiten. Das würde auch gehen und den Feinwurzelanteil vorher vor der Verpflanzung erhöhen.
Okay, wünschen wir gutes Gelingen.
Ja.
Was schon so spät, hat eben unser Gartenexperte Thomas Balzer gesagt. Ja, die Zeit rennt erst recht, wenn man so bombardiert wird mit Fragen hier rund ums Thema Herbst und Garten. Ja, das war sie schon fast wieder, die Spezialsendung zur Sache. Aber wir wollen noch schnell beantworten die Mail von Andrea Neisius aus Altenholz. Sie schreibt: Liebes Team, im Frühling habe ich meine Strelitzie umgetopft. Vergangenen Winter hat sie in einem Zimmer oben im Haus gestanden, das hell, aber kühl ist. Nun ist sie so groß geworden, nämlich 1,70 Meter, dass wir sie über die enge Treppe nicht mehr nach oben transportieren können. In der Garage ist es im Winter zu kalt. Wohin mit ihr jetzt zum Überwintern?
Sie sind sehr anspruchsvoll, brauchen im Winter in der Regel eine Zusatzbelichtung, wenn man zum Beispiel einen Abstellraum hätte, der sehr hell ist. Ansonsten helfen Gartencenter die Überwinterungsquartiere für Blumen bzw. Terrassenpflanzen anbieten weiter. Ein Quadratmeter Überwinterungsraum kostet allerdings zwischen 50 und 100 Euro. Das sollte man einbuchen, das Ganze, und daran denken, weil die passenden Quartiere findet man sonst zu Hause in der Regel nicht vor.
Ja, bei uns auch schwer. Der Dachboden ist nicht frostfrei, habe ich schon mal was nicht mehr heil über den Winter bekommen. Genau. Was ist mit Oliven zum Beispiel? Wir haben ja auch, also es gibt ja inzwischen viele mediterrane Pflanzen,
richtig,
die gerne im Sommer hier bei uns auch draußen stehen, aber da habe ich auch eigentlich keine Chance, außer so ein Winterquartier.
Also bei Oliven, hartlaubigen Pflanzen, auch vielen Zitrusgewächsen, ist es so, dass sie durchaus leichten Frost schon mal abkönnen, aber wenn es knackig kalt wird und die leicht ausgetrieben sind und dann vielleicht im April noch mal strenge Fröste dazukommen, das mögen die eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich das Problem an der Sache. Und wenn man sie zu warm kultiviert, wird das auch nichts. Also da einen geeigneten Standort zu finden, ist wirklich ein Problem.
Oder sich eben in Griechenland dran erfreuen.
Richtig.
Noch ein persönlicher Tipp für alle, die jetzt noch mal so richtig aktiv werden wollen im Garten.
Also ich würde sagen, jetzt im Herbst beginnt die Pflanze. Sie ist schon in Gang gekommen, aber wir haben bald die wurzelnackten Gehölze. Rosen zum Beispiel, Heckenpflanzen, Obstgehölze in vielen Baumschulen vorrätig. Die wachsen gut an, sind preiswerter, weil sie einfacher zu produzieren sind.
Sehen erstmal nach nichts aus, muss
richtig,
man sagen.
Richtig, so ist es. Wurzeln aber noch gut ein. Der Boden ist schön warm und wenn man die ab Mitte Oktober in den Garten setzt, die sind auch im Frühling noch, weil sie dann ins Kühlhaus kommen, erhältlich, dann wachsen die einfach prima an, sehen gut aus. Und es muss nicht immer ein Wurzelballen sein, eine Containerpflanze, die man kauft. Das wäre mein Tipp für den Herbst. Und dann hat man es auch wieder schön im heimischen Garten.
Ich sage vielen Dank für heute Abend,
ich danke
Thomas
auch.
Balzer.
Danke.
Und ein Tipp von mir noch, wenn Sie das alles so schnell gar nicht mitbekommen haben und die ganzen Namen und die vielen Tipps, die wir hier heute Abend für Sie hatten, ab morgen können Sie das im Podcast alles nochmal nachhören unter ndr.de/sh. Hier geht's nach 8 weiter mit den Classics und meiner Kollegin Leslie Hodam. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Mein Name ist Michaela Aßmann. Tschüss, machen Sie es gut.